Das Buch der Bücher, die Bibel. Für so manchen Leser manchmal wortwörtlich ein Buch mit 7 Siegeln. Einige Stellen darin scheinen auf den ersten Blick einfach keinen Sinn zu machen oder gar im Widerspruch zu anderen Bibelstellen zu stehen. Selbst Theologiestudenten haben bei knapp bemessenen Vorlesungszeiten nicht immer die Möglichkeit, all ihre Fragen zur Bibel in der Vorlesung direkt an einen Professor zu stellen und Laien oftmals schon gar nicht. Radio Horeb wirkt da entgegen und bringt auf einzigartige Weise die Uni zu Ihnen nach Hause. Für Sie ist heute Leon Bichler in München im Studio und ich begrüße nämlich jetzt alle Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur aktuellen Ausgabe von Frag den Prof. Zur Bibel. In dieser Sendung haben unsere Hörerinnen und Hörer ab jetzt die Möglichkeit, uns anzurufen und unseren Bibelexperten, den emeritierten Professor für neutestamentliche Exegese, Professor Dr. Klaus Berger aus Heidelberg, zu all jenen Bibelstellen live zu befragen, die Ihnen unverständlich oder widersprüchlich scheinen. Rufen Sie uns jetzt an und stellen Sie all Ihre Fragen zu unverständlichen Bibelstellen live an unseren Fachmann unter 089 517 008 008 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die folgende Nummer wählen: 0049 89 517 008 008. Gleich starten wir direkt mit diversen Fragen zur Bibel und so begrüße ich zuvor ganz herzlich meinen Sendungsgast, Professor Klaus Berger aus Heidelberg. Willkommen in der Sendung, Herr Professor Berger. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen.
Ja, hallo.
Professor Berger, gleich zu Beginn eine Frage aus der Redaktion. Und zwar sagt Christus ja in Matthäus 23,9, dass man niemand auf Erden Vater nennen solle, da Gott unser Vater sei. Warum wird dies in geistlichen Ämtern aber dann sehr wohl getan? Also man denke nur an die Bezeichnung Pater, die ja Vater auf Latein heißt, oder an die Priesteranrede im angelsächsischen Sprachraum mit der Bezeichnung Vater, die selbiges bedeutet, oder auch an den Heiligen Vater als einen von vielen Titeln für den Papst. Wieso setzt sich die Kirche über die Anweisung Jesu in der Bibel hinweg?
Die Kirche setzt sich nicht über die Anweisung Jesu hinweg, sondern interpretiert im Sinne Jesu das geistliche Amt. Es werden ja nicht irgendwelche Autoritäten Vater genannt, sondern Äbte, Bischöfe, Päpste oder auch Priester, die einem Orden angehören. Und schon bei Ignatius von Antiochien, also zu Lebzeiten der letzten Apostel, wird das eingeführt und begründet. Die Bischöfe, St. Ignatius, werden Vater genannt, weil sie Gott im Himmel abbilden. Das heißt, unsere Anrede an den Papst oder an einen Abt oder an einen Bischof hängen mit der Auffassung vom geistlichen Amt überhaupt zusammen. Dass das geistliche Amt nicht aus menschlicher Vollmacht besteht, sondern immer Abbildung der Rolle Gottes ist. So eine Art Ebenbildlichkeit. Oder wie es von Jesus Christus heißt, dass er Bild des Vaters ist. Also das Bilddenken ist im Christentum nicht nur in der Auffassung über Jesus ausgeprägt, sondern auch in der Auffassung über das geistliche Amt. Wenn wir also einen Bischof Vater nennen, dann meinen wir den himmlischen Vater, der dahinter steht, und nicht den Bischof persönlich.
So lässt es sich also verstehen, dass hier solche Titel mit Vater doch in der Kirche Verwendung finden, trotz dieser Bibelstelle. Jetzt hat schon ein erster Anrufer die Möglichkeit genutzt, hier anzurufen, um persönliche Fragen zur Bibel an Professor Berger zu stellen, an Sie direkt. Und ich lade jetzt auch noch alle weiteren Hörer dazu ein, wenn Ihnen irgendwelche Fragen unter den Nägeln brennen, wählen Sie folgende Rufnummer: 089 517 008 008. Außerhalb Deutschlands bitte die 0049 89 517 008 008. Stellen Sie Ihre Fragen direkt an unseren Bibelexperten. Die Leitungen sind jetzt wieder frei. Versuchen Sie auf jeden Fall durchzukommen, wenn Sie gerne eine Frage geklärt haben möchten. Jetzt begrüße ich als erstes in der Leitung Herrn Meier aus der Oberpfalz. Grüß Gott, Herr Meier. Willkommen auf Radio Horeb.
Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Ja, grüß Gott.
Herr Professor, wenn es immer um das Evangelium geht vom letzten Gericht, dann heißt es in der richtigen Erinnerung, wenn das Ende der Welt kommt, das weiß nur der Vater, nicht einmal Gottes Sohn. Und das Zweite, wenn das am grünen Holz geschieht, was wird dann erst am dürren geschehen, wie wir es auch im Kreuzweg öfter hören? Das wären meine zwei Fragen, Herr Professor.
Ja, die erste Frage ist in der Bibel von Jesus selber beantwortet. Jesus weiß als der Bote Gottes auf Erden nicht alle Geheimnisse Gottes. Und zwar deshalb nicht, weil er Wissenslücken hätte, sondern damit die Menschen damit nicht auf ihre Weise dann Unsinniges anstellen. Das gab es ja immer wieder, dass in der Kirchengeschichte Menschen meinten, das Weltende stünde bevor. Aber wenn Jesus hier sagt, auch mir ist es verborgen, dann meint er seinen menschlichen Zugang zu Gottes Geheimnissen. Und dann meint er nicht, ihr könnt mich als einen Automaten für religiöses Wissen betrachten, sondern wenn ich als Mensch zu euch komme, rede ich Menschliches. Deshalb weiß Jesus über Schmerzen und Hunger und Durst, aber nicht über die letzten Geheimnisse Gottes, weil uns das nicht gut tun würde. Und zur zweiten Frage, das grüne Holz und das dürre Holz, das bezieht sich beim dürren Holz auf das Martyrium. Das dürre Holz brennt und das grüne Holz brennt nicht so gut. Und wenn man versucht, das grüne Holz, also die Menschen, die noch nicht so viel auf dem Kerbholz haben, die noch gerecht sind, zu verfolgen, dann wird es umso viel mehr am dürren Holz geschehen. Man wird die Menschen verfolgen mit Erfolg. Sie werden Unrecht erleiden. Die Unschuldigen, das grüne Holz, erleiden es schon und die Schuldigen und Alten erst recht. Das heißt, es geht hier um die Frage, wie ist das Leid in der Welt verteilt? Das Leiden um des Glaubens willen. Und daher die Antwort.
Professor, Dankeschön.
Ja, vielen Dank auch Ihnen, Herr Meier, für die Frage und herzliche Grüße in die Oberpfalz.
Dankeschön, ebenfalls viele Grüße und Ihnen vielen Dank.
Professor Berger, jetzt haben noch einige weitere Hörer die Chance genutzt, ihre Fragen hier gleich von Ihnen beantworten zu lassen rund um die Bibel. Ich möchte auch noch mal alle weiteren Hörer dazu einladen. Die Nummer dafür lautet 089-517-008-008. Als nächstes begrüße ich ganz herzlich in der Sendung Frau Hoffmann aus Hamburg. Grüß Gott, Frau Hoffmann.
Ja, grüß Gott. Ich finde es eine fabelhafte Idee, dass wir den Prof fragen dürfen. Was mich seit meiner Kindheit immer wieder mal berührt, in der Passionsgeschichte heißt es ja, die Gräber öffneten sich. Und dann wollte ich immer wissen, das haben die Menschen ja dann gesehen. Wie haben die Menschen ausgesehen und was haben die ihnen erzählt von diesem Zustand, den sie in den Gräbern gelebt haben?
Zunächst einmal, dass die Menschen überhaupt auferstehen, hängt damit zusammen, dass Gott der Schöpfung nahegekommen ist. Dass die Schöpfung erzittert. Die Gräber sich öffnen, das heißt, die Gräber spielen verrückt. Die Schöpfung ist nicht normal, wenn Gottes Sohn stirbt. Das ist eine Katastrophe, die andere Katastrophenphänomene hervorruft. Das Interesse ruht nicht auf dem, was die Menschen aus den Gräbern Grab oder im Fegefeuer erlebt haben, sondern das Interesse ruht darauf, dass die Erde erzittert und erschüttert ist und die Toten nicht bei sich behalten kann. Die Juden hatten die Vorstellung, dass die Toten der Erde anvertraut sind und dass die Erde schützend ihre Hand über die Toten hält. Wenn die Erde in Unruhe und Verwirrung gerät, dann lässt sie die Hände fallen und dann erstehen die Toten auf. Das ist also in dem Sinne einer Theophanie zu verstehen, so sagen die Theologen. Das haben wir auch im Alten und auch im Neuen Testament. Wenn Gott die Erde berührt, dann zittert sie, dann gibt es Erdbeben und dann gibt es Auferstehung. Auch bei der Auferstehung Jesu haben wir ja nach einigen Texten ein Erdbeben und so auch bei der Auferstehung der beiden Zeugen in Apokalypse 11. Auch dort wird gesagt, dass ein Erdbeben sogar die große Stadt zerstörte. Also Erdbeben gehört zu einem erheblichen, einschneidenden Geschehen dazu zwischen Gott und Mensch.
Ja, sehr interessant. Vielen Dank. Es leuchtet mir ein.
Bitte schön.
Alles Gute, Grüße
danke.
Nach Hamburg.
Ja, danke.
Als nächstes hat eine Dame angerufen, die gerne eine Frage übermitteln lassen möchte. Und zwar, die Frau Lang fragt, wie denn also im Alten Testament der Engel des Herrn zu deuten sei. Ihr wurde gesagt zum Beispiel, dass im Buch Sacharja der dort erwähnte Engel des Herrn Jesus meine. Ist das gängige Meinung der Bibelwissenschaft, der Exegese? Und als zweites stellt sie noch damit in Zusammenhang die Frage, ob dann der Engel des Herrn, wenn das der Titel für Jesus sei, der Maria erschienen ist, ob das dann wirklich der Engel Gabriel ist. Und wenn das aber Jesus meinen würde, dann wäre das ja eine verwirrende Stelle. Deswegen bittet sie hier um Aufklärung des Titels und dieser Zusammenhänge.
Ja, nach der kirchlichen Lehre ist der Engel des Herrn zu unterscheiden von Jesus Christus. Jesus ist mehr als ein Engel, nämlich Gottes Sohn. Und er gehört zur Dreifaltigkeit. Er ist Mensch geworden. Kein Engel ist Mensch geworden. Trotzdem hat Jesus mit den Engeln eines gemeinsam, dass er zu den Menschen gesandt ist und dass er Gottes Namen trägt. Denn Jesus nennen wir den Herrn und das ist der Gottesname und die Engel tragen, alle wichtigen Engel jedenfalls, den Namen Gottes in ihrem Namen. Michael heißt, wer ist wie Gott? Das Il heißt immer Gott. Oder Gabriel oder Raphael. Kurzum, es gibt also Gesandte Gottes, die die Engel sind. Und es gibt den Gesandten Gottes, der Jesus Christus ist. Jesus Christus ist der Sohn des Vaters, das ist kein Engel. In Jesus Christus ist der dreifaltige Gott Mensch geworden, das ist auch kein Engel. Jesus hat den Menschen eine allgemein verständliche Sprache gesprochen. Die Engel dagegen reden nur denen, denen sie erscheinen, also jeweils bestenfalls einem kleinen Kreis und nicht den Menschen auf der Straße und auf den Plätzen, so wie Jesus. Man sieht also Unterschiede in der Art und im Rang, aber es gibt alte Kirchenlehrer, wie zum Beispiel Justin, den Märtyrer um 150 nach Christus, der im Neuen Testament nicht mehr vertreten ist, der aber sagt, und daher kommt ihre Meinung, dass dort, wo im Alten Testament der Engel des Herrn erscheint, man schon etwas von Jesus erkennen kann. Aber er sagt nicht, das ist also eine Art und Weise, wie Jesus Gestalt angenommen hat. Das wird dort nicht gesagt, aber es wird sowohl gesagt, dass es mit Jesus vergleichbar war.
Vielen Dank für diese Erläuterungen zum Titel Engel des Herrn. Und als nächstes habe ich einen Anrufer in der Leitung aus München. Ich begrüße Herrn Baranoi. Grüß Gott auf Radio Horeb.
Grüß Gott, Johannes Baranoi. Herr Professor Berger, ich habe die Frage, Jesus ließ sich Meister oder Rabbi nennen, aber keinenfalls Vater. Und jetzt über Bischöfe können wir direkt zu Vater sprechen. Ist es nicht ein missverstandener Jesus-Komplex?
Nein, es geht darum, wie Ignatius von Antiochien sagt, dass die Bischöfe nicht selber Vater sind, sondern Abbild Gottes. Ich vermute, dass sie vielleicht ein griechisch-orthodoxer oder russisch-orthodoxer Christ sind. Und diesen Christen ist die Vorstellung der Abbildlichkeit viel geläufiger als uns im Westen. Und wenn Jesus sagt, ich bin nicht Meister oder Rabbi, dann meint er damit, ich bin Angestellter Gottes, wie die Propheten. Nicht aus eigener Autorität, die Propheten heißen Ebed Yahweh, also Sklave Gottes. Sie sind nur im Rang von Sklaven. Und so betrachtet sich Jesus selber. Er nimmt die Gestalt eines Sklaven an, heißt es im Philipperbrief. Und so betrachten sich auch die Bischöfe. Wenn Sie mal einen Bischofsbrief gesehen haben, dann macht der Bischof unten immer vor seinem Namen ein kleines T, ein kleines Kreuz. Das heißt Tapenos und das heißt Sklave Jesu Christi, der demutsvolle Niedrige. Also nicht die Autorität. Fassen wir zusammen. Nirgendwo in der Kirche haben die Menschen eine Autorität im eigenen Namen, sondern wenn überhaupt, dann deshalb, weil Gott durch sie spricht. Und wenn Gott das tut, dann ist jemand Gottes Sohn, aber Jesus kann sich gleichzeitig nennen als den Sklaven Gottes. Und die Bischöfe sind Abbild Gottes des Vaters und gleichzeitig aber nur unnütze Diener und in der Hinsicht auch Nachfolger der Apostel. Also es gibt in der Kirche nicht eine einlinig verstandene hohe Autorität von Menschen. Das gibt es bei uns nicht, sondern es gibt nur die Autorität Gottes. Und wenn ein Mensch ehrfürchtig begrüßt wird, wie ein Bischof, wenn er in die Kirche kommt, klatschen die Leute, dann nur deshalb, weil in ihm ein Bote von Gott kommt. Wie bei den Engeln. Die Engel sind auch Bote von Gott und haben ihre Herrlichkeit nur vom Vater. Und so ist es auch beim Sohn und so ist es bei jedem Christen. Was wir als Christen sind, nämlich königliches Priestertum, also Könige und Priester, das sind wir nicht aus eigener Vollkommenheit, sondern weil wir von Gott auserwählt sind, weil wir von Gott getauft sind, weil wir diese Gnade tragen dürfen. Man muss also unterscheiden zwischen angemaßter menschlicher oder weltlicher Autorität, wie beim Präsidenten der Vereinigten Staaten, und geistlicher Autorität. Und in der Kirche verstehen wir geistliche Autorität grundsätzlich in totaler Abhängigkeit von der Autorität Gottes.
Wir hoffen, dass Ihre Frage damit eingehend beantwortet ist.
Vielleicht noch dazu, dass der vollständige Abbild von Gottes war Jesus Christus selber. Und bei ihm war nicht dieser Name hergenommen, des Vater. Also das irgendwie kann ich nicht vereinbaren mit den Bischöfen.
Jesus trägt den Namen Gottes und der Name Gottes heißt Kyrios oder Herr. Das steht im Philipperbrief, den habe ich schon erwähnt. Ein Stück, das Paulus schon übernommen hat, das also noch älter ist als Paulus. Und da heißt es, dass Jesus Christus wegen seines Gehorsams einen Namen bekommen hat, der über alle Namen ist, nämlich den Namen Gottes. Und dieser Name Gottes heißt Kyrios, der Herr. Das steht dort auch. Und der heißt nicht Vater, weil Vater nur in bestimmter Hinsicht gemeint ist, nämlich als den, der die Menschen versorgt mit Brot und der die Welt erschaffen hat, also als den, der sich um die Lebenden kümmert. Nur in dieser Hinsicht heißt Gott Vater. Und in der Hinsicht ahmen die Bischöfe auch Gott nach, weil sie die Menschen versorgen mit dem Wort Gottes.
Vielen Dank, Professor Berger, für diese Klarstellung, was es damit auf sich hat. Ein Dank geht an unseren Anrufer nach München. Und in München bleiben wir so gesehen auch gleich, denn die nächste Anruferin kommt auch von dort. Wir begrüßen in der Sendung ganz herzlich Frau Karlaus. Grüß Gott.
Grüß Gott. Also mich beschäftigt folgende Frage. Wenn wir sündigen, selbst schwer sündigen und die Geschichte ehrlich bereuen, dann wird uns verziehen und die Geschichte ist aus der Welt. Jetzt frage ich mich, was um Himmels Willen haben Adam und Eva gesündigt, dass ihnen offensichtlich nicht verziehen werden konnte und dass sich die Folge ihrer Sünde auf die ganze Menschheit überträgt. Da finde ich keine Erklärung. Danke, Herr Professor.
Ja, vielen Dank für die Frage. Man muss unterscheiden zwischen erstens der Sünde, zweitens der Sündenvergebung und drittens den Folgen der Sünde. Die Sünde bei Adam und Eva ist Ungehorsam. Vergebung haben sie vielleicht erlangt. Es gibt darüber Schriften aus dem Judentum, die sagen, dass Adam und Eva bereut haben, ihren Ungehorsam. Aber die Folgen der Sünde bleiben, dass nämlich Adam und Eva aus dem Paradies vertrieben sind und dass wir alle das mitbringen, was man Erbsünde nennt. Und das heißt auf Deutsch, wir werden hineingeboren in eine Welt, die nicht in Ordnung ist, die nicht heile ist, die von Korruption befallen ist. Diese Folgen der Sünde bleiben, auch wenn Adam und Eva Vergebung erlangt haben. Auch nachdem Jesus Christus da war in der Welt. So dass man sagen kann, auch wenn wir jemanden umbringen, ein schweres Verbrechen, dann bleiben die Folgen natürlich leider bestehen. Der Mensch wird dadurch, dass wir ihn gebeichtet haben, nicht wieder zum Leben erweckt. So ist es mit dem Verhältnis von Sünde und Folgen. Wenn man bereut und Vergebung erlangt, wird die Sünde vergeben. Der Mensch kann neu anfangen. Aber die Folgen bleiben. Das sehen wir besonders in unserem Jahrhundert an den Umweltfolgen. Dass wir mit unseren Abgasen und unserer Technik die Welt verseuchen, sodass unsere Enkel daran schwer zu tragen haben werden. Und es hilft gar nichts, wenn wir das beichten und bekennen und selber auf ein Auto verzichten. Meine Frau und ich haben neulich auf unser Auto verzichtet und das verkauft und fahren nur noch mit dem Fahrrad. Das ändert aber nichts daran, dass die Folgen unseres Tuns bestehen bleiben. Wir haben vorher mit unserem Auto 40 Jahre lang die Welt verpestet. Und daran trägt die Welt schwer, die Natur vergisst nichts. Das ist der Unterschied zwischen dem Herrgott und der Natur. Beim Herrgott kann man Sünden bereuen und vergeben erhalten, während die Natur nichts vergisst und es ganz, ganz schwierig ist, die Natur wieder zu heilen. Das sollten wir wissen.
Bleiben sozusagen die Folgen unserer Sünden auch bestehen?
Die Folgen unserer Sünden bleiben in manchen Fällen bestehen. Zum Beispiel bei Mord, zum Beispiel wenn wir, wie das der IS getan hat, der Islamische Staat, wenn sie einmalige alte Stätten zerstören dort, dann ist das nicht zu retten. Dann bleiben die Folgen leider bestehen.
Gut, danke schön, Herr Professor.
Bitte.
Alles Gute, Wiederhören.
Wiederhören.
Als nächstes haben wir eine Anruferin aus Rockenberg in der Leitung und wir begrüßen ganz herzlich in der Sendung Frau Heller. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Herr Professor Berger, ich habe eine Frage und zwar, ich habe jetzt eine Sendung gehört und zwar ging es um den Tod des Menschen beziehungsweise es wird ja oft gesagt, die Seele ist unsterblich. Wie ist es, wenn Menschen sterben? Man sagt doch manchmal, ach, der ist schon im Himmel oder auch die Gemeinschaft der Heiligen. Wie verhält sich das? Was geschieht mit dem Menschen? Bleibt er bis zur Wiederkunft Christi, dass er die Menschen richtet und dann entscheidet sich gut oder böse? Himmel oder Hölle oder Fegfeuer oder ich weiß nicht was. Wie verhält sich das Ganze?
Ja, dazu gibt es zwei Meinungen. Ich sage Ihnen klar und deutlich, was meine Meinung ist. Heute Morgen hatte, Entschuldigung, einer meiner Freunde mir etwas geschickt zum Tode von Billy Graham. Das werden Sie gehört haben, der ist mit 99 Jahren gestorben. Ein in Amerika sehr beliebter Verkündiger des Evangeliums. Und dieser Billy Graham hat gesagt, das hat er mir als Zitat geschickt, eines Tages werden Sie lesen oder hören, dass Billy Graham tot ist. Glauben Sie kein Wort davon. Ich werde lebendiger sein, als ich es jetzt bin. Nur meine Adresse wird sich geändert haben. Ich werde in Gottes Gegenwart eingetreten sein, in seine liebende Umarmung. Zitat Ende. Das war also gestern, das hat er lange vorher gesagt, wie es ihm ergehen würde und ich finde das richtig. Das ist auch mein Glaube, dass es so ist, dass nur die Adresse sich ändert, dass wir in Gottes Gegenwart eintreten, in seine liebende Umarmung, dass wir nicht in ein dunkles Loch fallen. Es gibt eine andere Meinung, die evangelische Christen in der Belehrung durch Karl Barth haben. Karl Barth war ein berühmter Theologe des 20. Jahrhunderts, der hat gesagt, Tod ist Tod. Also wenn man gestorben ist, ist alles aus. Dann gibt es auch keine Seele, die lebt. Es gibt keine Oma im Himmel, sondern nur die Knochen auf dem Friedhof. Es kann aber dann eine Auferstehung geben, da werden die Knochen wieder lebendig oder jedenfalls werden wir uns vielleicht wiedersehen. Das ist die Auffassung von Karl Barth und von vielen Evangelischen, dass also Tod gleich Tod ist. Und ich fand das immer ziemlich trostlos, weil die Menschen doch wissen wollen, wo ist denn die Oma? Die Kinder möchten das auch wissen. Im Neuen Testament beziehe ich mich auf den heiligen Paulus, der sagt, ich sehne mich danach, bei Christus zu sein. Das meint Billy Graham auch und das meine ich auch. Und das meint auch der Schächer am Kreuz neben Jesus, der sagt, wenn du, Jesus, in dein Reich kommst, dann denke an mich. Und Jesus sagte, heute wirst du noch ins Paradies kommen, mit mir. Nämlich Jesus ist dort und diejenigen, die als gläubige Menschen sterben, werden mit Jesus zusammen sein, in dem Zustand, den man Paradies nennt. Billy Graham nennt das die liebende Umarmung. Das ist richtig, weil man gesagt hat, wir werden dann bei unseren Vätern sein, im Schoß Abrahams.
Also praktisch im Augenblick des Todes.
Ja.
Mhm. Ja. Das erscheint mir tröstlicher wie das andere.
Ja, genau.
Ja. Nee, das hat mich richtig beunruhigt. Da habe ich gedacht, so habe ich das noch nie gehört. Er hat das alles begründet durch die Bibel, durch die Heilige Schrift. Und das war eine Sendung von den Adventisten.
Karl Barth hat es nur begründet mit dem Alten Testament, weil das Alte Testament diesen Zwischenzustand nicht kennt. Den gibt es erst im Neuen Testament, da ist die Menschheit ein bisschen weiter gekommen mittlerweile. Bedeutet nicht Unsterblichkeit der Seele, das ist mehr eine griechische Auffassung. Aber es bedeutet, dass der Herrgott sich an das unauslöschliche Siegel gebunden war, ist, das wir durch die Taufe empfangen haben. Es ist die Taufe, die Getauften, die mit Christus auferstanden sind und die zu Jesus gehören. Also nicht die Unsterblichkeit der Seele, sondern das zu Jesus gehören, ist das Entscheidende für Christen.
Ja, danke schön.
Alles Gute nach Rockenberg.
Herzlichen Dank. Tschüss.
Tschüss.
Professor Berger, als nächstes darf ich einen Hörer aus dem Münsterland in die Sendung nehmen, der eine Frage an Sie hat, und zwar Herrn Hasenberg. Grüß Gott auf Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Guten Tag, Herr Professor Berger. Ich rufe mit einer Frage an, die vielleicht etwas sehr ungewöhnlich ist. Sie haben mich erst gar nicht getraut, Sie zu fragen. Ich möchte Sie trotzdem fragen. Sind wir als Menschen eigentlich die direkten Nachfolger von Adam und Eva, also in der x-ten Generation, oder verhält sich das anders?
Früher hat man gesagt, also ganz früher, alle kommen von Adam und Eva.
Ja.
Dann hat man zwischendurch unter dem Einfluss der Naturwissenschaften gesagt, die Hominisation, das heißt die Menschwerdung des Affen, ist auf mehreren Kontinenten mehr oder weniger gleichzeitig passiert, unabhängig voneinander. Es gibt verschiedene Ursprünge der Menschen.
Ja.
Und in der neueren Genforschung und Genomforschung ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass die Menschen auf ein einheitliches Muster zurückgehen, und zwar von einem Menschenpaar. Das ist also die neueste Naturwissenschaft. Die alte Theorie, die nennt man Monogenismus, dass also alle von einem abstammen, bestätigt. Aber auch wenn das sich eines Tages wieder ändern sollte in der Naturwissenschaft, ist unser Glaube trotzdem egal, wie das nun im Einzelnen war, der Mensch ist Abbild Gottes und hat eine Seele und ist darin von einem Füllfederhalter oder von einem Meerschweinchen unterschieden. Die Tiere sind verwandt, weil sie auch eine Seele haben, aber der Mensch hat in seiner Seele außerdem noch diesen Aspekt der Verwandtschaft mit Gott. Die Mystiker im Mittelalter nennen das das Seelenfünklein, das also ein Funke von Gott in die Menschen hineingelegt wird, und zwar in jeden Menschen in dem Augenblick, in dem er entsteht. Weil man ja nicht sagen kann, da wird ab 8 Monaten dann Mensch oder ab Führerscheinprüfung oder nach dem Abitur, sondern entweder von Anfang an oder gar nicht. Und die katholische Lehre ist das, Menschen von Anfang an Menschen sind, und ich finde, dass auf jeden Fall die Konsequenz daraus richtig ist, dass das menschliche Leben im Ganzen total zu schützen ist und anders als tierisches Leben.
Ja, dann sage ich zunächst mal Dankeschön. Ich habe aber trotzdem noch eine kleine Nachfrage. Die Problematik, die kommt jetzt aus rein menschlicher Sicht. Wenn wir alle von einem Elternpaar abstammen, dann ergibt sich ja zwangsläufig die Frage, dann kommt es ja auch zu verwandtschaftlichen Beziehungen, aus denen wieder ein neues Leben entsteht. Oder liege ich da falsch?
Wie das die ersten Nachkommen Adams gemacht haben, entzieht sich meiner Kenntnis. Aber man sagt, dass da am Anfang die menschliche Natur noch so kräftig war, dass sie auch verwandtschaftliche Ehen unter Verwandten, die ja alle dann waren, ertragen hat, dass wir da erst im Laufe der Zeit schwächer und anfälliger geworden sind und Ehen zwischen Verwandten in den nachfolgenden Jahrhunderten und besonders auch jetzt unserer Natur nicht zumuten können.
Ja, das ist für mich eine gute Erklärung. Ich sage Ihnen herzlichen Dank.
Bitte schön.
Alles Gute, Gottes Segen Ihnen.
Gleichfalls.
Grüße ins Münsterland, für Gott.
Ja. Danke, tschüss.
Als nächstes haben wir eine Dame aus München in der Leitung, die gerne anonym bleiben möchte. Herzlich willkommen auf Radio Horeb. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott. Herr Professor Berger, ich hätte eine Frage. Ich kenne die Bibel nicht sehr gut, aber ich habe irgendwann mal eine Bibelstelle gehört. Ich weiß auch nicht, wo das ist in der Bibel. Und zwar, es klingt so, wirket, solange es Tag ist, denn es kommt die Nacht, wo niemand mehr wirken kann. Das möchte ich gerne, wenn Sie mir das irgendwie erklären könnten.
Ich weiß auch nicht genau, wo das steht. Das könnte im Johannesevangelium stehen. Denn das Johannesevangelium verwendet den Ausdruck Nacht in diesem Sinne. Und gemeint ist, wenn Sie mich fragen, wie ich damit umgehen würde, es kommen Zeiten, in denen man weniger Möglichkeiten hat, zum Beispiel wenn wir alt sind, dann können wir nicht mehr so viele Dinge tun. Dann kann ich keine Tageswanderungen mehr im Odenwald machen, sondern nur noch einmal in den Kirchturm, vermute ich. Und so ist das auch mit der Annäherung an das Sterben, so ist das auch mit der Annäherung an das Ende der Welt. Die Möglichkeiten der Menschen werden nicht größer, sondern kleiner, was seine eigenen Kräfte angeht. Und der eigentliche Sinn dieses Ausspruchs ist, nutzt die Gegenwart, nutzt die Zeit, in der ihr anrufen könnt, in der ihr Zeitung lesen könnt, in der ihr miteinander reden könnt und Liebe üben könnt. Das ist auf jeden Fall vergänglich und im Ganzen sicher begrenzt. Besonders dann, wenn wir eben keine Kräfte mehr haben.
Ja, naja,
gut. Deshalb kommt das alles auf das Jetzt an.
Den physischen Zustand des Menschen gedacht, dieser Spruch.
Hauptsächlich. Ja, physisch und psychisch auch.
Und die geistige, weil die geistige Möglichkeiten das, sind ja auch im Alter.
Ich habe schon viele Menschen kennengelernt, die am Schluss nicht mehr so originell geredet haben wie am Anfang.
Naja.
Deshalb sollten wir alle Möglichkeiten jeden Tag nutzen, wenn sich eine Gelegenheit ergibt.
Ja.
Wir wissen nicht, wie lange wir das noch können.
Ja, ja, keine Trägheit.
Ja, genau.
Ja.
Wünsche ich Ihnen.
Ja, na gut, also so habe ich das ungefähr auch verstanden, aber ich dachte, das hat noch irgendwas, was ich nicht übersehen kann, ja.
Alles Gute.
Dankeschön, danke.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, also tatsächlich, Sie haben es auch richtig vermutet. Die Bibelstelle, Professor Berger, ist Johannes 9,4. Wir haben hier recherchiert im Hintergrund. Und dort heißt es also bei Johannes 9,4, ich muss wirken die Werke dessen, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann.
Ja, ja.
Also
die Nacht ist diejenige, in der Jesus dann selber gekreuzigt wird, denn als Judas weggeht, um Jesus zu verraten, heißt es, es war aber Nacht, Ende nix. Also die Nacht ist ja das Johannesevangelium, das Leiden Jesu, wo er nicht mehr Wunder wirken kann und nur noch Objekt ist und nicht mehr Subjekt. Aber das kennt jeder Mensch.
Also eine ja sehr verständliche Interpretation dieser Bibelstelle. Und als nächstes ruft eine Anruferin aus Tirol an. Wir begrüßen auf Radio Horeb Frau Lederer. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Also ja, ich grüß Gott.
Zum Teil ist beantwortet worden jetzt, aber ich wollte sagen, manchmal hat man das Gefühl, wir kommen alle in den Himmel. Aber wir haben doch auf der Welt die Chance für eine Bewährungsprobe und dass man schon klar als Christ sich auseinandersetzen muss mit dem Glauben und die Angebote Gottes, sozusagen die Gebote Gottes auch nützen. Weil ohne dem könnte es sein, das heißt, ich kenne euch nicht, steht auch in der Heiligen Schrift, nicht?
Da haben Sie ganz recht. Und wo liegt Ihre Frage?
Na, ich wollte dem sagen, klare Sprache, dass wir Christen uns schon auseinandersetzen müssen und klar auseinandersetzen, nicht vage. Weil
ja, ja.
Ist, oft ist so, dass kommen sowieso alle in den Himmel. Also vorhin ist mir fast so ein bisschen vorgekommen in der ersten Zeit, aber ja.
Nein, wir kommen
okay,
nicht
ich wollte nur, dass ja. Ich glaube, dass man von ganz klar spricht, dass Gott durch Jesus uns schon gezeigt hat, dass eine klare Sprache wichtig ist, weil heute viele überhaupt nichts mehr wissen vom Glauben.
Ja, ja.
Das danke ist für den Hinweis.
Also wenn wir in den Himmel kommen, dann durch die Gnade Gottes. Und wenn wir absolut nicht wollen, dann versucht der Herrgott uns irgendwie zu überreden. Und wenn wir uns nicht überreden lassen, dann liegt es an uns. Dann kann man nicht sagen, wo wir hinkommen.
Ja, ein herzlicher Dank für diesen Hinweis geht auch an die Hörerin aus Tirol, an Frau Lederer. Und als nächstes haben wir eine Anruferin, die gerne anonym bleiben möchte und die aus Baden-Württemberg anruft. Wir begrüßen in der Sendung ganz herzlich diese Dame. Hallo auf Radio Horeb.
Ja, folgendes. Ich habe zwei Sachen. Die eine steht in der Bibel, aber fragen Sie mich nicht wo, dass es eine Zeit gibt, wo man die gute Lehre nicht von der anderen unterscheiden kann. Und jetzt kommt ja so viel Esoterik als Modernes durch die Gegend, auch in der Kirche. Und dazu habe ich noch etwas anderes. Wenn ein Priester ein Gebet spricht, dass man befreit werden soll, und er sagt dann hinterher, und jetzt gebe ich ihre Seele an ihre Mutter, die ein ganzes Leben lang mich bekriegt und geschädigt hat, was ich auch verzeihen möchte und will, aber jetzt neu, da gibt's ja auch von Hellinger noch solche Sachen. Und dann geht es um mich rum, dass man Reiki mit Hospiz zusammentut und damit es Geld gibt und lauter solche Scherze halt und Kontemplation mit Qigong. Und jetzt bin ich dann eitel fröhlich.
Ja, also die erste Frage steht beim heiligen Paulus im ersten Timotheusbrief oder im zweiten. Da sagt, es kommen Zeiten, da man die gesunde Lehre nicht erträgt, sondern sich dann selber was ausdenkt oder irgendwelchen Gurus anhängt. Das hat die Kirche auch gemerkt und deshalb hat die Kirche den neutestamentlichen Kanon festgelegt, nämlich die vier Evangelien, die Briefe des heiligen Paulus und ein paar andere Schriften, das Neue Testament. Das ist speziell dagegen gemacht, dass die einen sagen, dies ist christlich und die anderen sagen, was anderes ist christlich. Da hat man also eine gemeinsame Basis, auch wenn es verschiedene Auslegungen gibt. Manche Dinge kann man dann doch ganz bestimmt nicht sagen. Man kann nicht sagen, dass wir an mehrere Götter glauben. Man kann nicht sagen, dass Maria Göttin war und so weiter. Das ist also der Sinn, dass es eine Bibel gibt, eine heilige Schrift gibt und auch ein kirchliches Lehramt, das dieses auswählt aus den Vorschlägen der Bibelwissenschaftler, was denn nun gelten soll. Das andere, was Sie gesagt haben mit Qigong etc., das halte ich persönlich, ehrlich gesagt, alles für hoffnungslosen Quatsch und für etwas, das wir überhaupt nicht brauchen. Denn wir haben schließlich eine noble und auch verständliche 2000-jährige Tradition von Theologie. Es gibt ja nicht nur die Bibel, sondern es gibt auch große und auch verständliche Theologen. Zu den Verständlichen gehört zum Beispiel Josef Ratzinger, ein deutscher Professor, der dann Papst wurde. Und der hat ein schönes Buch geschrieben, Einführung ins Christentum. Oder was heißt christlicher Glaube oder so ähnlich. Das finden viele Leute als wirklich klar und einfach. Und dann braucht man keine besonderen Lehren mehr. Und wenn man fragt nach Mystik und Spiritualität, da hat gerade die katholische Kirche viele schöne Antworten gefunden. Zum Beispiel das Rosenkranzgebet, zum Beispiel die Meditation über liturgische Texte, zum Beispiel überhaupt das Gesangbuch, das evangelische Gesangbuch oder das katholische Gesangbuch. Oft lese ich interessiert da drin und freue mich, was es alles da für schöne Texte gibt, die gut verständlich sind, mit denen man viel anfangen kann. Dann braucht man keine Esoterik. Das finde ich alles Quatsch.
Ja, das machen die aber schon länger und jetzt haben sie es schwarz auf weiß in dem letzten Gemeindebrief als Mitmachaktion und die Dolte sind.
Ja, ich weiß nicht, welchen Gemeindebrief Sie meinen. Ich kriege sowas nicht, aber finde, dass das, was wir haben, zum Beispiel das Gesangbuch, völlig ausreichend ist.
Wir danken unserer Hörerin aus Baden-Württemberg für diesen Impuls, für diese Fragen. Und als nächstes ruft eine Dame aus Viersen an. Wir begrüßen in der Sendung Frau Paulsen. Grüß Gott, hallo.
Guten Tag, hier ist Eva Pauen.
Pauen, Verzeihung.
Guten Tag, Herr Professor Dr. Berger.
Ja, grüß Gott.
Ich möchte gerne eine kleine Aufklärung über Davids Volkszählung. Er hat sein Volk zählen lassen und dann steht, es hat ihn gereut und dann hat er den Herrn um Verzeihung gebeten und dann musste Strafe. Also, warum, welche Vergehen war das, allein Volkszählen bei David?
Der Sinn in dem Zusammenhang, in dem es steht, wir schreiben also ungefähr das Jahr 1000 vor Christus, ist der, dass man den lieben Gott nicht nachrechnen kann und nachzählen kann, was er nun im Einzelnen geleistet hat. Weil man dann auf die Idee verfallen könnte, man kann Argumente für den Glauben durch Beweise finden oder man kann auch Gegenargumente finden, wenn etwa dann die Volksmenge nachlässt oder wenn eine Krankheit kommt und dann kann man anfangen, an Gott zu zweifeln. Das alles, sagt die Bibel an dieser Stelle, sollte man mit dem Herrgott nicht in Verbindung bringen. Man sollte es nicht dazu benutzen, damit man religiös Recht haben kann oder nicht. Man sollte den Herrgott damit nicht belasten. Und dieses Argument, dass Volkszählungen verboten sind, wurde vor 20 Jahren ja auch verwendet von frommen Menschen in der Kirche, die sich gegen die Volkszählung in der Bundesrepublik richteten und mit Berufung auf die Bibel gesagt haben, man darf das nicht tun. Das ist Quatsch, man muss ab und zu das Volk zählen, damit man weiß, was die Menschen brauchen, wie viele Wohnungen man braucht und was nötig ist für den Katastrophenfall. Das muss man also tun. Man darf es nur nicht verwenden zu religiösen Zwecken, indem man sagt, wir sind mehr geworden, also dürfen wir Kriege führen, wir sind weniger geworden, also dürfen wir an Gott verzweifeln. Das darf man nicht, sondern man sollte hier weltliche Dinge weltlich sein lassen und geistliche Dinge geistlich.
Ja, herzlichen Dank, Professor Berger, für die Beantwortung dieser Hörerfrage und Grüße gehen nach Viersen an Frau Pauen für diese Frage. Als nächstes begrüßen wir in der Sendung einen Anrufer aus Villingen-Schwenningen und zwar Herrn Attins. Grüß Gott auf Radio Horeb.
Grüß Gott, Herr Professor Berger.
Ja, grüß Gott.
Ich habe eine Frage zur Bibel und zwar Genesis Kapitel 3, Vers 22 und 23. Die große Überschrift lautet der Fall des Menschen. Das ist ja so ziemlich allen bekannt, aber mir ist jetzt, nachdem ich die neue Einheitsübersetzung gekauft habe und nochmal angefangen bin zu lesen, ist mir was aufgefallen. Das ist aber auch in der alten Einheitsübersetzung fast genauso geschrieben. Der 22er sagt, dann sprach Gott der Herr, siehe, der Mensch ist wie einer von uns geworden, dass er Gut und Böse erkennt. Also durch den Sündenfall, durch die Story mit dem Apfel und dem Baum. Aber jetzt soll er nicht seine Hand ausstrecken, um auch noch vom Baum des Lebens zu nehmen. Davon zu essen und ewig zu leben. Das heißt also erst durch die Befürchtung Gottes, dass der Mensch von diesem Baum auch noch isst, ist die Entscheidung gefallen, dass er aus dem Paradies gehen muss. Also nicht nur diese eine Tat, sondern eigentlich ist da noch was anderes im Spiel, eine andere Überlegung. Und,
nämlich die Überlegung, das haben die Kirchenväter seit 2000 Jahren gesagt, dass der Mensch sich nicht nehmen darf, was Gott ihm schenken möchte.
Mhm.
Wenn der Mensch seine Hand ausstreckt, um sich etwas zu nehmen, dann ist das nicht recht. Sondern wenn Gott ihm Ähnlichkeit mit Gott schenkt, also ewiges Leben, dann aus Gottes freien Stücken. Und genau das geschieht im Neuen Testament. Das Angebot Jesu Christi nach allen Evangelien, ewiges Leben. Aber nicht, indem der Mensch es sich nimmt, indem er sozusagen einbricht in die Speisekammer Gottes, indem der Mensch beschließt, ich will jetzt werden wie Gott, sondern indem der Mensch es sich von Gott schenken lässt.
Mhm.
Denn so wie er meint, er kann darüber selber verfügen, dann ist die Einzigartigkeit Gottes verlassen und geleugnet durch das praktische Tun des Menschen. Wenn man meint, man könnte selber göttlich werden, indem man nur zupackt, dann meint man, man wäre Gott. Gott will das schon, dass wir ihm ähnlich werden, aber indem wir es uns schenken lassen und nicht indem wir darauf bestehen, Gott ähnlich werden zu müssen.
Ja, vielen Dank, Professor Berger, für diese letzte Hörerfrage, die Sie beantwortet haben. Ein Dank dafür geht auch an Herrn Attins aus Villingen-Schwenningen. Viele interessante Bibelstellen wurden bisher in dieser Sendung behandelt und ich bin sicher, es würden noch einige weitere dazu kommen, wenn jetzt nicht schon die Sendezeit zu Ende gehen würde. Vielen Dank an unsere Hörer fürs Einschalten und Anrufen. Und Ihnen, lieber Professor Berger, auch ein ganz herzlicher Dank für Ihr Wissen und für Ihre Zeit. Dankeschön.
Bitteschön.
Wenn Sie an den Empfangsgeräten mögen, können Sie diese Sendung gerne als Podcast herunterladen, entweder auf der Homepage oder in der Radio Horeb App oder natürlich auch anhören über unseren Alexa Skill. Natürlich die andere Möglichkeit ist auch noch eine CD zu bestellen. Das geht aber erst ab Montag und dann unter der folgenden Rufnummer. 08328 921 120. Die CD-Bestellung ist für Sie kostenfrei, wobei wir uns über eine kleine Spende sehr freuen würden. Leon Bichler hat für Sie diese Sendung moderiert und ich lade Sie jetzt herzlich ein, dran zu bleiben und um 15 Uhr mit den Radio Horeb-Teams aus München und Balderschwang das Gebet zur Todesstunde des Herrn mit anschließendem Barmherzigkeitsrosenkranz mitzubeten. Alles Gute, behüt Sie Gott.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.